zwei kleine Nerds.
Yo, was geht ab, Leute?
Einen wunderschönen guten Abend, ihr 100.000 kleinen Nerds da draußen.
Aber hallo, hast du die auch alle gezählt? Sind es 100.000?
Das Bier der Folge ist ein Gösser Naturradler.
Wir sagen auch nie was zu den Geschmäckern. Vielleicht sollten wir das dann auch sagen, ne?
Ach so.
Wenn du dann was trinkst. Also ich habe jetzt hier...
Ich probiere mal kurz.
Die nächste Fanta Pineapple. Ist jetzt nichts Besonderes. Aber wir fangen erstmal low an.
Ja, das ist ganz lecker. Das ist so ein trübes. Das mag ich eh ganz gerne.
Okay.
Das Flens letzte Folge war mir ein bisschen herb. Aber das wusste ich vorher.
Ja, Fanta. Zucker mit Wasser. Und so ein bisschen Geschmack von...
Ich liebe ja Fanta Lemon. Ich habe vor kurzem Fanta Lemon für mich entdeckt. Richtig gut.
Das Krasse ist bei Fanta Lemon, da bin ich so... ich kannte das schon immer aus Griechenland, schon als kleines Kind.
Okay, krass.
Weil die haben das da vorher eingeführt.
Ich habe ja bei dir auf Koffe im Sommer auch erstmal Coke Zero Lemon kennengelernt. Das war mich auch total begeistert.
Okay, von. Ja, und das ist halt interessant. Ne? Also die entscheiden sich dann je nach Land und so, Gegend und Region und wahrscheinlich auch...
Ich habe auch mal gelesen, in der Fanta ist auch der Fruchtgehalt unterschiedlich je Land.
Ja.
Also Italien, Griechenland haben so 10-15% Fruchtgehalt und Deutschland so 5% oder so.
Ja, das glaube ich.
Weil je weiter südlich man kommt, desto mehr sind die Leute halt dran gewohnt, dass es halt die Früchte gut schmecken.
Ja.
Und deswegen können sie sich da nicht erlauben, sowas.
Genau. Und ich kannte halt Fanta Lemon schon so als kleines Kind, so irgendwie als 7-8-Jähriger. Und das habe ich voll krass mit Griechenland assoziiert, also mit unseren Urlauben immer.
Du bist ja heute noch ein kleines Kind.
Ja, eigentlich schon irgendwo. Und deswegen dachte ich, oh krass und so, das gibt's ja hier gar nicht in Deutschland. Und jetzt gibt's ja auch Fanta Lemon, aber vielleicht seit 10 Jahren oder so vielleicht in Deutschland. So plus minus.
Also mit Fanta Pineapple könntest du mich jagen.
Ja, also das andere, was hatte ich vorher gehabt? Mango Dragon Fruit.
Das war alles Mango, Brudi.
Das war richtig gut gewesen. Was erzählen wir eigentlich heute?
Sehr gute Frage.
Was babbeln wir denn?
Ich glaube, Thema unserer Folge heute ist Agile tot?
Ist Agile dead? Das ist schon eine krasse Aussage.
Ja, danke für die Übersetzung.
Ja, also gerne. Es ist,
ist ja eine Frage, ist ja keine Aussage. Wir fragen ja nur mal ganz nüchtern und objektiv und ergebnisoffen in den Raum rein. Ist Agile eigentlich tot? Weil viele behaupten das ja heute. Ne? Ich lese es auf LinkedIn eigentlich 3-mal am Tag.
Okay.
Ja, Agile ist tot.
Krass.
Und dann kommt irgendein Pamphlet.
Okay. Also ich muss ja sagen, im Studium, fangen wir mal hinten an, habe ich in der Vorlesung Projektmanagement, da war nichts zu Agile. Es wurde nur so ganz am Ende vielleicht mal kurz, ja, da gibt es noch Agile so. Da ging es eher um Wasserfall, ganz krass. Auch in den Klausuren dann so Wasserfall, alles Stadien da so durch und Prinz 2 und sowas.
Habt ihr richtig Projektmanagement in der Uni gemacht?
Es gab eine Vorlesung Projektmanagement.
Krass.
Aber das war halt sehr
Aber gut, du warst erfahren. Das ist ein bisschen praxisorientierter als die Uni wahrscheinlich.
Genau, ne? Aber da hat mir halt so, bei dieser speziellen Vorlesung hat mir so ein bisschen der Bezug zur Praxis gefehlt. Das war ein sehr trockenes Thema.
Aber ihr
habt
es überhaupt gemacht, ne? Ja. Wir hatten eigentlich, also wir hatten eine Vorlesung Software Engineering und da war so 90 Minuten Projektmanagement. Und das hat auch nicht die Professorin gemacht, sondern da kam jemand aus der Wirtschaft für die eine Stunde. Und ich habe nichts, eine Testing-PM über nichts jemals im Studium was gemacht. Wir haben dafür halt theoretische Beweise über P ungleich oder gleich Feierabend. NP geführt und Automatentheorie und Turing-Maschinen und so theoretische Informatik-Stuff halt. Ne? Aber so praktische Dinge wie Projektmanagement, die heute 95% meines Jobs ausmachen, nichts, gar nichts.
Nee, also bei uns war das sehr, sehr trocken leider, sehr theoretisch. Ich hätte so, keine Ahnung, es wäre geil, wenn wir hätten so ein Beispielprojekt und dann hätten wir das einmal im Wasserfall gemacht, hätten wir es einmal mit Prince gemacht oder verschiedene Methoden, und einmal mit Scrum, einmal mit Kanban, aber das war da nicht so der Fokus drauf. Habe ich eigentlich mal erzählt, ein kleiner Exkurs, wie ich an der FH überhaupt gelandet bin? Warum FH?
Nee.
Ich war ja dann damals so, habe ich geschaut, TU Darmstadt, Uni Frankfurt oder FH Frankfurt. Und dann bin ich so zum Tag der offenen Tür an die Uni Frankfurt gegangen. Hier und dann konntest du halt so Fragen stellen. Ne? Also
da hat dir Konrad Zuse persönlich die Tür geöffnet.
Ja, das sagt,
nee, das also, ist mir zu trocken hier.
Ja, genau. Also das war wirklich so. Dann wurde dann auch gefragt, so hey, und lerne ich jetzt hier auch programmieren und so. Und die so, nee, nee. Also es geht hier nur um die Modelle und die Theorie und alles. Und Programmieren, das ist jetzt nur das Werkzeug, das macht er schon alleine zu Hause.
Ja, Programmierkurs hatte ich zumindest, aber krass. Mein Studiengang hieß auch angewandte Informatik und nicht reine Informatik.
Und dann dachte ich mir so, okay, kein Bock auf den Quatsch hier. Dann wurde ich dann der TU Darmstadt angenommen. Ich so, boah, krass und so. Hm.
Die ist hart da, ne? Das höre ich
auch schon. Ja, ja, aber ich war ja da gar nicht. Oder ich habe mich da eingeschrieben, ich habe auch meine Studiengebühren bezahlt.
Ja.
Und dann habe ich damals den Job gefunden bei der Zeitung. Und dann dachte ich mir so, habe ich mal dann bei irgendwie, gab es da schon Google Maps, weiß ich nicht mehr, aber habe ich irgendwie so Navigator-Apps dann eingegeben, wie lange ich eigentlich von zu Hause oder von der von zu Hause zur Uni Darmstadt brauche. Also von zu Hause zur Uni Darmstadt brauche und von der Uni Darmstadt dann zur Arbeit und dann von und so weiter, ne?
Das war so und ein da bisschen, war Feierabend.
Da war Feierabend. Das war über eine Stunde von dort zu dort. Länger als eine Stunde.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, boah, weil ich wollte unbedingt noch nebenbei arbeiten. Also ich musste noch nebenbei arbeiten. Und das war auch ein geiler Job so dann. Und dachte ich mir so, nee, ich kann jetzt nicht nur studieren.
Ja.
Und ich will ja auch so ein bisschen Praxisbezug auf der Arbeit. Und es war eine geile Stelle in der IT, bei der Zeitung. Und das wollte ich halt nicht verlieren.
Ja.
Und dann habe ich da angerufen und sag so, ey, ich habe schon überwiesen und ich komme jetzt doch nicht und könnte mir das zurücküberweisen. Und die so, ja, ja, klar. Dann haben die mir das zurücküberwiesen, habe ich dann eine Erfahrung eingeschrieben. Und letzten Endes, also retrospektiv jetzt, rückblickend, war das die richtige Entscheidung. Also es war so praxisnah. Wir hatten so viele Programmiervorlesungen. Wir hatten OP 1, 2, dann C, dann Assembler, dann nochmal eine PHP-Vorlesung als Wahlfach und so, ja. Mit JavaScript und CSS. Also das war schon sehr, sehr... Dann nochmal Datenbankprojekt, wo du eine Datenbank modelliert hast und und dann nochmal Java-Projekt. Also wir hatten sehr, sehr... Es war sehr praxisnah. Also
cool.
Die Frage ist halt, wie es jetzt läuft, auch wie es jetzt mit dem Thema Projektmanagement läuft, mit dem Thema Agilität. Und dazu gibt es in der Zukunft, in der nahen Zukunft auf jeden Fall eine Extra-Folge, weil wir holen uns mal einen Studenten hier rein als Gast, den Leon, Shoutout, mit dem wir mal fragen, so was eigentlich so an der FH gerade abgeht, was so der aktuelle Stand ist,
ja, cool.
Vom Studium, weil es muss sich ja auch eigentlich immer weiter und schneller bewegen, sonst lernst du halt die Vergangenheit.
Ja, ich habe im Nebenfach Computerlinguistik gemacht. Meine Professorin hat damals in der Grundvorlesung Computerlinguistik Einführung gesagt. Also ich kann Ihnen hier schon erzählen, wie es vor 20 Jahren gemacht wurde.
Alter.
Aber wenn Sie den Stand der Technik wissen wollen, sehen Sie zu, dass Sie ein Praktikum bei Google bekommen. O-Ton.
Alter, ne? Schwede, ey.
O-Ton.
Ja, das ist einfach traurig. Also schon so ein Stück weit dann auch verschwendete Zeit. Also was bringt dir das, wenn du so weißt, wie es vor 20 Jahren war?
Ja.
Also was?
Ja,
aber
sie sind nicht am Puls der Zeit. Google ist einfach weiter in der Forschung als die Unis. Sie können dir nichts anderes beibringen als die veralteten Methoden.
Ja, das ist krass.
Also zumindest in dem Bereich. So Übersetzungsmaschinen, Sprachmodelle, ne, so Sprachassistenten, so dieser ganze Kram. Klar, ne?
Ja.
Google, Apple, Microsoft, OpenAI. Ja, da kann halt irgendwie Uni XY leider einpacken. Ne?
Ja.
Also sicher nicht in allen Bereichen so, aber in dem Bereich scheint es so zu sein.
Da hatte ich mich ein bisschen, was heißt geärgert, aber rückblickend hätte ich vielleicht keinen Master gemacht, weil ich mich ja sowieso dann selbstständig gemacht habe, aber das habe ich ja damals nicht alles gewusst. Hätte ich einfach mich diese Masterzeit, also sind 2,5 Jahre, ich habe ein bisschen länger gemacht anstatt 2, ja, habe ich 2,5, 2, 3 Viertel, weil ich muss noch ein bisschen ein paar Sachen wiederholen. Anyway, hätte ich mich lieber eingeschlossen in den Keller und dann immer nur gecodet.
War die beste Entscheidung meines Lebens, den Master nicht zu machen.
Ja.
Ich habe es nie, irgendwo ist mir irgendeine Tür bisher verschlossen geblieben, weil ich keinen Master habe. Was natürlich auch daran liegt, dass ich keine Konzerne und keine Behördenkarriere irgendwie anstrebe.
Ja.
Ne, war ja auch damals eigentlich nicht absehbar, dass es so kommt, wie es jetzt gekommen ist, aber war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Ja, ja, ich will nicht sagen, ich bereue es, aber es war ein bisschen unsinnig so ein bisschen. So für mich jetzt. Aber mal, okay, früher, also man ist ja immer, später ist man immer schlauer. Also
ja, klar.
Von daher.
Um mal die Folge so ein bisschen zurück auf die,
da war ja was,
auf die Spur unseres eigentlichen Themas zu bringen. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie du in den verschiedenen Projekten agil erlebt hast.
Also, ich fange jetzt mal diesmal nicht mit Worst Case an, sondern mit Best Case. Ich glaube sogar mit Best Case war, als wir damals zusammengearbeitet haben. Da warst du ja noch kein, Freelancer, da warst du ja fester. Und da bin ich als Freelancer rein.
Aber ich war unser Scrum Master.
Du warst aber der Scrum Master. Und es war richtig, richtig nice. Relativ by the book, aber auch flexibel. Und so dieses, ja, wie wollt ihr das denn machen? Und so das Team hat so ein bisschen geleitet. Das war schon so ein gutes Beispiel so von Agilität. Und ich meine, du bist ja auch Scrum Master zertifiziert, oder macht man nicht deine Zertifizierung? Oder?
Nee, ich habe tatsächlich nur die PO. Und dann habe ich die Scrum at Scale Prüfung habe ich gemacht. Aber vom Scrum Master habe ich nie eine Prüfung gemacht.
Okay. Okay, Respekt.
Aber in dem PO ist eigentlich, sage ich mal, 95% vom Fragenkatalog vom Scrum Master mit enthalten. Okay. Also PO ist eigentlich die umfangreichere Prüfung von daher.
Nee, das war richtig cool. Da, irgendwie bei den Dailies mit Timer und mit wer. Und die Retros waren auch geil. Refinements waren gut. Das habe ich so dann nochmal erlebt. So auch so gut nochmal in einer Remote-Position. Und was war der Unterschied von den gut, also da, wo es gut gelaufen ist, versus wo es halt nicht so gut gelaufen ist, war halt, dass dann oft bei denen, wo es dann so ein bisschen wackeliger war und schlechter wurde dann, waren halt dann diese Doppelrollen. Mhm. Ne, irgendwie Scrum Master und PM oder und PO oder so. Ja, tot. Und dann hast du einfach, das ist der Tod. Dann, ja, ich meine, es ist auch immer eine Frage des Budgets. Ne? Kann man sich das leisten, beide Rollen zu haben? Oder nur Scrum Master, nur PO? Und manche haben halt dann in meinen Projekten waren dann so diese Doppelrollen und dann, ja, das war eigentlich nicht so gut gewesen. Was ist denn deine Meinung ganz kurz dazu, wenn man jetzt vom Budget her knapp ist? Wie macht man das? Oder macht man dann eine halbe Scrum-Rolle oder... Wie würdest du das aufziehen?
Es kommt ein bisschen darauf an, welche Rollen ich zusammenlegen würde. Also es gibt Rollen, die passen besser zusammen. Und es gibt Rollen, die passen schlechter zusammen, würde ich sagen. Also ich würde auf gar keinen Fall den PO und den Scrum Master zusammenlegen, weil meiner Erfahrung nach clashen die Interessen der beiden Rollen oft. Der Scrum Master möchte, dass das Team sich Zeit lässt, eine vernünftige Qualität abliefert, sich an die Prozesse hält, na, die, zumindest an die sinnvollen, ja, auch wenn es Zeit kostet, und so Dinge wie Tests nicht skippt, die Definition of Done erfüllt. Und der PO möchte natürlich naturgemäß einfach die Kunden zufriedenstellen, ja, und möchte möglichst schnell möglichst viele Features und Bugfixes einfach releasen. Ja. Na, das sind potenziell einander widersprechende Interessen.
Ja.
Von daher würde ich sagen, die beiden Rollen sollte man niemals zusammenlegen. Was ich erlebt habe und was funktioniert hat, was man besser machen kann, ist den Scrum Master und den Entwickler zusammenzulegen, weil die Interessen ein bisschen mehr aligned sind, würde ich sagen. Also der Entwickler hat oft, ich sage mal, wenn es ein Entwickler ist, der ein bisschen, ich sag mal, über den Tellerrand hinausschaut, nicht nur seinen Code sieht, sondern auch so ein bisschen, ne, so ein bisschen sich dafür interessiert, wie man so miteinander arbeitet, hat oft dieselben Interessen wie der Scrum Master. Ne? Es gibt ja auch zum Beispiel, weil du gerade gesagt hast, by the book oder flexibel, es gibt ja zum Beispiel Menschen, die behaupten, Google macht keinen Scrum mehr. Nee, stimmt nicht. Google macht Next Level Scrum. Weil was Google gemacht hat, ist, die Rolle des Scrum Masters auf das Team umzulegen. Ne? Also, sage ich mal, nicht Infrastruktur-Issues, aber ich sag mal, also so softe Issues, ne? Also Prozessdinge, zwischenmenschliche Dinge, organisatorische Dinge sind einfach Tickets im Backlog. Die werden gemeinsam priorisiert mit Features und Bugs. Die sind im selben Backlog und haben natürlicherweise dann, ne, das, du hast ja im Backlog ist ja durchsortiert, du hast immer nur eine Gesamtprio für alles. Ja, das heißt, da steht irgendwie, was weiß ich, Warenkorbfunktion neben wir müssen unsere Dailies kürzer halten.
Ja.
Ja, unsere Dailies sind zu lang, wir labern zu viel. Ja, das sind zwei Issues, die stehen nebeneinander. Und jeder Entwickler, jedes Teammitglied, jeder Designer, jeder Tester, jeder, der im Team arbeitet, kann sich ein Issue aus dem Sprint-Backlog nehmen. Das kann was Organisatorisches oder das kann was Technisches sein.
Okay, nice.
Und dann entscheidest du dich sozusagen, woran will ich jetzt gerade arbeiten? Will ich das Team nach vorne bringen? Will ich das Produkt nach vorne bringen? Na, also innerhalb des Sprint-Backlogs natürlich. Was im Sprint-Backlog ist, entscheidet ja noch, immer noch der PO, klar. Na, aber innerhalb des Sprint-Backlogs kannst du das sozusagen frei entscheiden. Und es gibt in sozusagen in diesem Modell gibt es keinen dezidierten Scrum Master mehr, weil sozusagen jeder so 5% Scrum Master mitmacht nebenbei. Finde ich mega krass.
Ultra agil.
Ultra agil. Und von daher würde ich sagen, Entwickler und Scrum Master geht schon zusammen ganz gut.
Okay, das würde besser gehen als PO und Scrum Master, weil einfach da die Interessen so ein bisschen komplementär sind zueinander. Ja und wo es halt
also dann... Also nicht zwingend sein müssen,
ja,
aber es kann zu Situationen kommen, wo der PO, wenn er auch Scrum Master ist, wahrscheinlich eher im Sinne des Produktes als im Sinne des Teams und des Prozesses entscheidet.
Ja.
Ja, gut, es hängt ja immer von der Person ab, aber es könnte prinzipiell ein Problem sein, glaube ich.
Ja, und the worst case war halt eines meiner Projekte, da gab es eigentlich nur einen PL und Entwickler, also Projektleiter wirklich.
Ja.
Also PM gab es nicht,
Scrum Master. Einen Entwickler. Gab's.
Und zwei Entwickler.
Zwei Entwickler, okay.
Und also sehr, sehr lean alles, aber die Person, die PL war, die war so auf der Fachseite und so nicht technisch angehaucht, dass die von uns Entwicklern so weit weg war, es hat ein Bindeglied einfach gefehlt. Also zwischen uns und der war halt wirklich sehr high level unterwegs auf der fachlichen Seite und hat sich dann immer gewundert, warum jetzt wir uns nicht selber irgendwie organisieren können, warum wir nicht selber jetzt die Tickets schreiben können.
Ich glaube, ich weiß auch, von wem du sprichst.
Ja, warum wir uns nicht selber die Tickets schreiben können und was das soll und warum es jetzt nicht vorwärts geht. Und es wäre was anderes, hätte er von Anfang an kommuniziert, hey Jungs, macht mal alles selber, ich habe jetzt sowieso keine Zeit. Mhm. Aber er hat halt so getan, als wäre er jetzt hier so der oberagile Typ, sage ich jetzt mal. Aber
was macht denn ein Projektleiter den ganzen Tag, wenn nicht das Produkt ausarbeiten?
Womit
kann man denn busy sein? Das ist doch deine eine Hauptverantwortung.
Ja, der hat halt sehr viele Dokumente geschrieben und mit der Fachseite diskutiert.
Ja, okay, aber dann soll er die Dokumente doch an euch weiterleiten, weil ihr braucht doch
das Wissen. Ja, aber das waren halt dann wirklich harter Tobak, 30, 40 Seiten Dokumente.
Und hat er euch die wenigstens weitergeleitet oder hat er euch die komplett verschwiegen?
Nee, der hat uns die auch weitergeleitet. Aber der hat halt einfach keinen Bock gehabt, die irgendwie zu extrahieren und das selber zu verstehen. Also er hat selber nicht verstanden, was da drin stand.
Ach, hör doch mal auf. Aber wofür wurde der denn dann bezahlt in der
Uni? Ja, also ich war dann auch nicht so lange im Projekt.
Ah, okay.
Hat nicht so viel Bock gehabt. Aber da hat es halt einfach so ein bisschen geknirscht und dann, ja, das hat einmal, also das hat nicht funktioniert. Ne? Also das, was, also meine Erwartungshaltung war eine komplett andere als seine. Also ich dachte, okay, jetzt kommen halt die Tickets, die sind relativ okay beschrieben, dann kann ich auch gut arbeiten und ich weiß, was zu tun ist. Ich weiß, dass die nächste Woche oder die nächsten 2-3 Wochen auf mich zukommt. Aber das war dann wirklich von Tag zu Tag, wurde dann so also es war richtig katastrophal eigentlich.
Ja, okay.
Weil aber auch wieder vielleicht, also das Bewusstsein war nicht da und das Budget war auch nicht da.
Ja.
Für eine neue Position, die unter ihm und oder die zwischen uns Entwicklern und ihm ganz oben High Level ist, die uns so ein bisschen mehr zuspielt als auf der fachlichen Ebene. Auf der fachlichen Seite und alle fanden den voll cool. Mhm. Ja, er hat wahrscheinlich auf der fachlichen Ebene krasse Sachen gemacht. Aber diese auf
Dokumente nicht mal
auf diese Team, auf dieser Teamebene so ein bisschen hat er halt komplett versagt.
Okay.
Ja, und dann.
Aber es war auch nicht der Anspruch dieses Teams, Scrum zu machen, oder? Oder doch?
Ja, gut, nee, Scrum nicht, aber es hieß, wir sind agil.
Ja,
wir machen okay. Kanban, wir sind agil.
Ja.
Gut, also das ist dann auch immer wieder irgendwie ja, bei. Das
sind die schlimmsten Fälle.
Ja, dann
wir machen ganz Kanban, wir sind sehr agil.
Das war halt zu agil, dann ist halt voll in die Hosen gegangen, so ein bisschen.
Ja.
Und das Lustige. Das
ist dann ein kopfloses Huhn-Scrum.
Und das Lustige war, es wurde halt an meinen Fähigkeiten so ein bisschen, ich will das hier nicht rumheulen, aber mach es trotzdem, an meinen Fähigkeiten gezweifelt. Aber ich konnte halt nur so gut sein, wie die Tickets beschrieben waren und gut waren.
Ja, aber in den 40 Seiten stand doch alles drin. Warum hast du
ja, was soll das denn eigentlich?
Du kannst auch lesen. Oder was?
Du kannst nicht lesen oder was? Und das Geile war, die haben dann so einen krassen Senior reingeholt, der mich dann ersetzen sollte.
Ja.
Der hatte locker über 10, 15 Jahre Erfahrung. Und der so, was geht eigentlich hier ab? So, der war dann so auf meiner Seite, das ist voll nach hinten losgegangen.
Ja, der war dann, eine Übergabezeit, wo ich
ja, das war auch alles nicht so ganz sauber, sondern ich habe es dann erst durch ihn erfahren, dass er mich ersetzen sollte. Also so,
nicht euer
Ernst. Also richtig nasty, nasty. Wir machen jetzt hier ein bisschen Exkurs. Sorry dafür. Aber er hat dann auch, weil er hat einfach 10, 15 Jahre Erfahrung, hat auch schon vieles gesehen und hat einfach gesagt, was geht hier ab? Und er war dann auch, ich habe dann noch ein bisschen mit ihm geschrieben und so, ich war dann raus und er war dann auch, ich glaube, nach einem Monat, zwei war er auch raus gewesen.
Der Entwickler oder der PL?
Der neue Entwickler, der, mich ersetzen sollte.
Ja, krass.
Weil einfach die, also Scrum gibt dir auch so eine gewisse Struktur vor und hat einfach alles, war alles so lose, es war so agil, es war einfach so, hier sind die Dokumente, macht mal jetzt.
Das ist ein großes Problem, dass Leute sozusagen die Abwesenheit von Projektmanagement als agil bezeichnen, was ja sozusagen, also den Schluss kann man ja machen, sozusagen, wenn man das Wort agil hört, im Wortsinne und sich nicht ganz damit auseinandersetzt, was es im IT-Sinne bedeutet, dann kann man ja schon sagen, ja, wir sind super agil, dynamisch im Sinne von, hier geht alles drunter und drüber.
Ja, ja,
aber
ja.
Das ist ja nicht, was agil im IT-Sinne meint und das verstehen halt viele Leute nicht, ne? Die glauben halt, wenn sie kein Projektmanagement machen, sind sie agil, weil sie dann super flexibel sind. Ja, man ist mit Scrum oder mit agilen Methoden ist man flexibel, aber man ist flexibel, weil man halt Änderungen einpreist und erwartet und nicht, weil man irgendwie macht, was man will und fünfmal am Tag die Richtung wechselt.
Ja, gibt's auch noch das andere so, wo ich dann, hatte ich auch mal gehabt, ist so, ey, wo ist denn eigentlich euer Jahresplan oder Halbjahresplan oder wo gibt es denn so die Milestones? Nee, brauchen wir doch gar nicht, wir sind doch alle agil.
Ja, das ist genau der Punkt,
und ich so, ja. Das
ist dann immer so eine
die Arbeitsweise ist,
für fehlendes genau, Projektmanagement. Ja.
So, die Arbeitsweise ist agil, das ist richtig, aber wo ist denn euer, ne, in Anführungsstrichen, Masterplan, wo geht die Reise?
Wo ist eure Vision? Ja. Jeder Product Owner muss ja eine Vision haben,
wo geht's
die
hin?
Er sich hinbewegt.
Was machen wir in 3 Monaten?
Und die muss verdammt gut ausgearbeitet sein, ja, oder zumindest verdammt präsent sein, sodass du die jederzeit runterbeten und jemandem vermitteln kannst, ne?
Und das glaube ich auch, dass viele verwechseln, also das,
ja,
dass du nicht diese, also du brauchst ja eine gewisse Planung einfach für die nächsten 3, 6 Monate, 12 Monate, je nachdem, was du baust, wie groß das Team ist, damit du dann in dieser Planung dann agil sein kannst. Und das glaube ich, diese Connection haben so einige, auf der Straße dann vergessen oder so. Ja, was geht bei dir? Ich habe jetzt wieder voll viel erzählt.
Ja,
ist so voll aus dem Nähkästchen wieder so, wie gesagt, Selbsttherapie, damit ich dann später gut schlafen kann.
Ja.
Was geht bei dir so auf deiner Seite?
Ja, ich habe auch schon verschiedene Ausprägungen erlebt. Eine haben wir ja zusammen erlebt, von der hast du schon erzählt, ganz am Anfang, die dir gut gefallen hat.
Wie fandst du das aus deiner Perspektive?
Ja,
also fandst du dich auch so gut?
Ja, klar. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich war damals zu dogmatisch. Es war auch ein bisschen eine Gegenbewegung. Also du hast ja nur sozusagen das eine Team mitbekommen. Aber es gab durch eine Fusion, gab es sozusagen noch ein zweites Unternehmen an einem anderen Standort. Und dieses zweite Unternehmen, die waren in ihrem Selbstverständnis nicht agil, also nicht nur agil. Die waren auf dem Standpunkt, Agile hat gute Elemente, die wir übernehmen, und Wasserfall aber auch. Und ja, da sind Dinge nicht gut gelaufen. Also die waren im Ergebnis einfach sehr langsam und sehr weit entfernt vom Kunden. Ja. Und ich hab halt sozusagen das komplette Gegenteil gelernt, beigebracht bekommen und an das komplette Gegenteil geglaubt, weil ich sozusagen Teil des anderen Unternehmens, ja, in dieser Fusion war, wo einfach ein anderer Spirit und wo der Kunde, ne, Kunde war alles. Kunde glücklich, Feedback vom Kunden, Kundenwünsche implementieren, ja, das war für uns das oberste Gebot. Und da war so ein bisschen mehr, sag ich mal, die Softwarearchitektur im Vordergrund und eine solide Art und Weise zu entwickeln. Und das ist, also der richtige Weg ist sicherlich irgendwo in der Mitte, ja, aber das ist einfach geclasht.
Wie lange hat es gedauert, dass ihr euch, bis ihr euch angeglichen habt? Oder
also das habe ich nicht mehr erlebt. Ich bin
vorher gegangen. Ach so, okay, krass, ja.
Aber ich habe sozusagen tagtäglich, also ich hatte nicht nur meine Arbeit als Scrum Master Product Owner bei uns im Team, wo ich auch sagen würde, da ist das vorbildlich gelaufen. Aber gleichzeitig habe ich auf organisatorischer Ebene sozusagen noch versucht, den Kampf mitzukämpfen, dass wir auch sozusagen IT-weit im Sinne des fusionierten Unternehmens IT-weit ja, vernünftiges, sinnvolles, agiles Projektmanagement machen und sich möglichst nicht die Ideen durchsetzen, die sozusagen der andere Partner mitgebracht hat. Und manchmal ist ja, wenn man in so einem Kampf ist mit so verhärteten Fronten auch, ja, so ein bisschen, ne, dann steigert man sich auch schnell in sowas rein, und das ist mir schon ein bisschen passiert damals, und deswegen je wasserfalliger die da, ne, an dem anderen Standort wurden, desto dogmatischer wurde ich in Sachen Scrum. Und okay, ne, bin dann auch irgendwann, hab dann auch irgendwie, ne, war auch oft bei denen am Standort und hab dann auch versucht, irgendwie die Leute so ein bisschen so einzunehmen für so, meine, hey, komm mal rüber, ne, und dann irgendwelche Schulungen gegeben und irgendwie denen erzählt, wie die Welt funktioniert. Und da waren auch Leute, die haben das genauso gesehen wie ich, ne? Und dann waren aber Leute in verantwortungsvollen Positionen, die haben das ein bisschen anders gesehen, und dann ist halt gecrashed und geclashed, und dann ja, von daher auf organisatorischer Ebene würde ich sagen, haben es da nicht gut gemacht. Auf Teamebene bei uns am Standort würde ich sagen, war das extrem vorbildlich. Vielleicht, wie gesagt, ein Ticken zu dogmatisch, weil ich dann, ne, sozusagen mich da so ein bisschen auch irgendwie, ja, aber ich habe immer versucht, und das ist ja das A und O, glaube ich, wie du sagst, ne, das Team den Prozess bestimmen zu lassen. Ja, Scrum ist ja nicht ein Prozesshandbuch, sondern Scrum ist ein Framework, innerhalb dessen ein Team sich selbst einen Prozess gibt. Das habe ich versucht immer zu machen und zu leben. Das ist ja, glaube ich, in dem Setting ist das ganz, ganz gut gewesen. Jedenfalls habe ich das auch hinterher, glaube ich, so komfortabel nicht mehr erlebt. Ja, und auch, dass ich hatte auch nie wieder ein Setting, wo ich so frei halt entscheiden konnte, wie ich es halt machen will. Ja, die Freiheit, die ich da hatte, die habe ich, ne, das muss ich auch dazu sagen, das war noch in Festanstellung. Die habe ich aber in keinem Freelancer-Projekt jemals hinterher wieder gehabt. Ja, da waren das Korsett immer enger, und ich hatte immer weniger Freiheit, mir selbst meinen Prozess zu definieren oder das mit dem Team erarbeiten zu können.
Weil das wäre jetzt auch so eine Frage gewesen. Gab es dann auch nicht mal so Gegenwind von den Entwicklern? Hattest du mal so Fälle, die sagen, oh, jetzt, ja, nicht, ja, schon wieder total hier so Scrum-Gedöns, agiles Gedöns, lass uns doch einfach jetzt mal arbeiten und coden und nicht immer die ganzen Meetings.
Ja, wir hatten einen Entwickler im Team, der hat, also der hat ganz lange versucht, aus den Retros und Reviews rauszukommen, da nicht mehr teilnehmen zu müssen. Der hat sich dann reingesetzt und einfach nichts gesagt, 90 Minuten lang oder 60 Minuten lang. Ich habe den immer mal wieder versucht einzubinden, ihn direkt anzusprechen, nach seiner Meinung zu fragen. Und ich hab immer geglaubt, dass ich ihm mit diesem ganzen Scrum-Gedöns unfassbar auf den Wecker gehe. Und ich glaube, mit den Meetings habe ich das auch. Aber er hat dann irgendwann mal gesagt, da ist mir ein bisschen das Herz aufgegangen. Wir können schon ganz froh sein, dass wir dich als PO haben. Ja. Und das ist ja dann irgendwie, also das war jetzt keine besonders überschwängliche emotionale Aussage von ihm. Der hat das mal in so einem halben Satz irgendwie so ganz trocken gedroppt, aber das war so, also für seine Verhältnisse war das dann schon sehr emotional. Und ja, da habe ich mich ein bisschen gefreut, weil ich gedacht habe so, okay, so sehr du dich immer hier über die Meetings beschwerst und über den ganzen Scrum-Klimbim, der hat nicht Scrum, sondern Murks gesagt, weil Murks, Scrum rückwärts ist ja also. Murks. Fand er sich immer super lustig. Also der hat sich sehr viel und sehr lautstark beschwert über die Scrum-Rituale, aber hat dann letzten Endes doch in einer Situation zumindest mal zugegeben, dass nicht alles falsch läuft.
Ja, und dann, wo du sagst, du warst jetzt da sehr frei versus den anderen Stellen, wurde das dann strikter vorgegeben von oben her, also vom Setting her, vom Management unterschiedlich. Her?
Unterschiedlich. Also ich habe zwei Settings noch erlebt, die erwähnenswert sind, wo, also das eine war kopfloses Huhn-Scrum oder ein anderer Projektbeteiliger hat es auch mal Wasserkopf-Scrum genannt. Ne?
Was
also
ist das?
Wasserkopf-Scrum ist, wenn dein Management-Team größer ist als das Entwickler-Team.
So. Das ist lustig. Ja.
Grüße gehen raus an Christian.
Nerdwitze.
Ja, das war sozusagen, also da, wir haben uns da große Mühe gegeben. Wir hatten da auch so ein Scale-Scrum und am Ende haben wir da irgendwie Safe versucht zu praktizieren. Safe ist ja so ein bisschen, ne, wir machen im Prinzip ein Hybrid aus Scrum und Wasserfall und damit das mittlere Management sich nicht querstellt, behält jeder sein Namensschildchen und jeder hat einen fancy Title, ne? Release Train Engineer und wie der Quatsch heißt.
Okay.
Das haben wir da so ein bisschen versucht zu machen. Und
weil es also vorgegeben war.
Es war vorgegeben, genau. Und wir haben das auch gebraucht. Wir brauchten einen skalierten Ansatz, weil wir waren halt 150 Entwickler an einem Produkt.
Gut.
Verteilt auf 7 oder 8 Teams. Ne? Und dann gab es also 4 Teams allein für die Firmware auf dem Gerät. Es gab ein App-Team, es gab ein Machine Learning-Team, es gab ein Team für den Onboarding-Prozess in der Web-Oberfläche. Es gab also unfassbar technisch divers und alle mussten letztendlich an einem Strang ziehen. Und dann brauchst du sozusagen eine viel krassere übergreifende Planung, als wenn du einen Product Owner für ein isoliertes Produkt hast, ne? Da gab es dann halt auch einen Chief PO und dann eine Unter-POs für die einzelnen Teams bzw. Produktkomponenten. Das fand ich alles ganz gut. Und auch auf der Scrum Master-Ebene haben wir uns da ganz gut aufgestellt. Es gab da auch irgendwie, jedes Team hatte echt einen Scrum Master. Ne? Auch krass, dass man also das Budget dafür locker gemacht hat. Das waren immerhin dann auch 7 Scrum Master bei 150 Entwicklern. Ne? Muss man sich mal überlegen.
Ja, ja.
Und dann irgendwie, was weiß ich, alles Freelancer, sagen wir mal irgendwie 70, 80, 90 Euro die Stunde.
Ja.
Das waren so die Sätze im Projekt. Kannst du dir ausrechnen, was das kostet.
Ja.
Ne? Auf dem Papier hört sich das jetzt alles sehr gut an. Und das Problem ist, sozusagen all diese Strukturen waren irrelevant in dem Moment, wo der Projektleiter vom Vorstand eine neue Marschrichtung bekommen hat. Und teilweise ist das 2-mal am Tag passiert.
Ja, oh Gott.
Also wir haben wirklich, die Entwickler haben konzentriert an was gearbeitet. Dann hat der Projektleiter eine neue Order vom Vorstand bekommen, kam rein und hat gesagt, alles stehen und liegen lassen, wir marschieren jetzt in die gegenteilige Richtung. Und die Entwickler haben halt Pull-Requests im Werte von tausenden Zeilen weggeschmissen und haben was Neues angefangen. Und
alte Schwede.
Das ist halt, also manchmal ist es wirklich 2-mal am Tag passiert, aber Minimum 1-mal pro Sprint, würde ich sagen. Wir hatten, glaube ich, 3 oder 4 Wochen Sprints.
Also 1-mal im Monat ist dann jemand auf eine Idee gekommen und hat dann gesagt, wir machen das jetzt so.
Total
und
kopflose Ideen, ne? Also bis hin zu, wir hören jetzt auf, unsere eigene Software zu entwickeln. Ja, wir entwickeln nur noch die Hardware und kaufen die Softwarekomponente von unserem größten Konkurrenten ein. Ne? Und also das war, wie gesagt, Bereich Sprachassistenten. Das heißt, wir installieren einfach Amazon Alexa auf den Geräten. Und dann musst du dich halt dann musst du dir halt die Frage gefallen lassen als Gremium, das die Strategie vorgibt. Warum machen wir das Projekt dann überhaupt noch?
Ja, also weil, was haben wir in den letzten Jahren gemacht oder
wer,
so?
Wer braucht denn hier diese eigene selbstentwickelte Hardware? Das ist ja nicht das USP. Das USP ist ja der eigene Sprachassistent darauf. So. Ne? Und also da wurden haarsträubendste Entscheidungen getroffen. Und ich habe halt nie verstanden, warum der Projektleiter sich nicht vor uns gestellt hat. Ja? Warum der Projektleiter hat, also keine Ahnung, ich war ja in den Vorstandssitzungen nicht mit drin, vielleicht hat er das auch gemacht. Aber wenn er es gemacht hat, dann hat es wenig bis keine Auswirkungen gehabt. Meine Verständnis von einem Projektleiter ist, sich hinzustellen und zu sagen, wenn ihr das jetzt so entscheidet, dann hat das diese und jene negativen Konsequenzen und es macht inhaltlich keinen Sinn. Lasst es uns bitte anders machen. Und ich weiß nicht, ob er es nicht gemacht hat oder ob er sich nicht durchsetzen konnte, aber das hat sozusagen, da kannst du ja dann an Framework, an Prozess, an Struktur haben, was du willst, wenn sozusagen so ein permanentes Störfeuer von der Seite kommt, ist das ja alles völlig obsolet. Da kannst du Wasserfall oder Scrum oder Kanban machen, wie du willst. Das ist ja völlig egal, weil du kriegst irgendwie alle 5 Tage eine neue Marschrichtung. Und wie willst du da konstanten Progress machen in so einem Setting? Ist ja völlig witzlos.
Und er konnte es halt nicht abfedern. Das ist ja das Ding. Aber eigentlich so als Scrum Master oder PM, wie auch immer, sollst du ja solche Sachen ja abfedern können, damit sich das Team auf die Lösung konzentriert. Ja. Aber wenn die Lösung ja jedes Mal über Bord geworfen wird, dann...
Ja, und auch unsere POs konnten da nichts mehr machen, ne? Weil der Typ war einfach, der war der Gesamtprojektleiter, der war für diese ganze Mannschaft von 150 Leuten verantwortlich. Und wenn der hat gesagt hat, jetzt ist eine andere Marschrichtung, dann war halt eine andere Marschrichtung. Ja. So, da kannst du dann, also schon gar nicht als Externe, aber viele POs waren auch interne, kannst du nichts mehr ausrichten. Ne? Das ist leider einfach so, wie es ist.
Ich meine, das wäre halt so ein Paradebeispiel eigentlich für so eine Projektmanagement-Vorlesung. Ne? Das wäre auch geil, so ein Fallbeispiel.
Ja.
Und das sind auch so Sachen, die können sich halt auch nur Konzerne leisten. Also ein Startup oder mittelständiges Unternehmen hat keine 105 Entwickler mit 7 bis 10 Scrum Mastern, die dann irgendwie alle Monate lang was anderes machen, jeden Monat was anderes machen. Aber das ist ja auch dann eine riesen Aufwand. Du musst ja dann, also jede Änderung, also wenn jetzt das Management gesagt hat, wir machen was anderes, muss ja auch wieder geplant werden. Mhm. Du kannst ja nicht einfach sagen, okay, wir machen es jetzt und dann müssen wir wieder neue Tickets,
Ja, wenn du eine Mannschaft von 10 POs hast, dann kannst du dir das ja ausarbeiten lassen.
Ja, okay. Da sind die auch relativ schnell dann nach ein paar Tagen war das dann gesetzt.
Was ich bis heute krass finde, ist, wie sorglos man halt mit Geld umgehen kann.
Ne? Eben.
Wir haben in diesem Projekt, also das ist jetzt keine gesicherten offiziellen Informationen, aber ich habe mal munkeln hören, dass wir ein 8-stelliges Jahresbudget hatten. Ja, und de facto haben wir nichts Nachhaltiges von Wert da geschaffen. Das Projekt gibt es auch nicht mehr, das ist eingestampft. Das letzte Release hat sozusagen alles deinstalliert auf dem Gerät und hat einen normalen Bluetooth-Speaker draus gemacht.
Ja.
Das ging über 4-5 Jahre, ne? Und es ist völlig irre, was du an Geld verbrennen kannst mit so einem kopflosen Projektmanagement.
Da hätte ich auch jetzt ein geiles Thema eventuell für eine neue Folge.
Mhm.
Und zwar so ein bisschen, gut, wir sind jetzt hier, ich sag jetzt mal, in der German Bubble. Wir leben beide in Deutschland. Wir haben hier studiert. Wir arbeiten weitestgehend in deutschen Unternehmen oder deutsch geprägten Unternehmen. Aber so ein bisschen Arbeitsweisen zu vergleichen. Eventuell hat so eine, müssen wir vielleicht mal noch einen Interviewgast reinholen oder so.
Ja,
so spannend. Irgendwie, ich sag jetzt mal klischeehafterweise, du hast mir so amerikanische Arbeitsweise versus jetzt hier so deutsche Arbeitsmentalität oder so. Wo
ist da die Unterschiede? Lass doch mal Markus Tacker reinholen für Skandinavien.
Ja.
Und ja, vielleicht noch einen Ami.
Ich hab eventuell noch einen Ami, ja.
Ja, mir wird auch einer einfallen. Ja. Und was wäre noch interessant, vielleicht irgendwie noch irgendwas so aus dem globalen Süden, sage ich mal, oder?
Ja.
So, haben wir da irgendwie Kontakte?
Das könnte ich mal fragen, rumfragen.
Ja, das ist eine
das spannende mal so, Idee. Das so ein bisschen so diese Work-Mentalities und die Gegensätze. Ja. Okay, geil. Jetzt haben wir so ein bisschen aus den Nähkästchen geplaudert.
Ja, darf ich noch?
Ja, ja klar. Das ist schon
so. Das war jetzt so Projekt 1 von 3, von denen
ich erzählen möchte. Okay, dann hau mal raus. Ich wollte eigentlich schon nach Hause gehen jetzt.
Ey. Ja, sorry, bei wie viel sind wir denn gerade?
Weiß ich nicht. Alles gut.
Ah, komm, 40 Minuten erst.
Alles entspannt.
Und diese Folge habe ich auch kaum gehustet, da müssen wir nicht so viel rausschneiden.
Sehr gut.
Genau, Projekt Nummer 2, von dem ich erzählen, also eigentlich ja schon 3, weil gut, das eine doppelt sich mit deiner Erfahrung, weil wir das zusammen gemacht haben, ist, wie soll ich sagen, ein krasses Silo-Setting. Also im Sinne von...
Was heißt das? Also?
Ja, im Sinne von... Völliges Mauern Richtung anderer Teams. Also Silo ist ja, ne,
ja.
Säule A redet nicht mit Säule B und jeder macht so seinen Schuh, sein Ding. Und das Projekt ist sozusagen auf der Teamebene auch okay agil, würde ich sagen. Entweder Kanban oder Scrum, es gibt da schon den Willen, irgendwie in Sprints zu arbeiten. Es gibt da auch den Willen, Dinge runterzubrechen in möglichst kleine Arbeitspakete, die in einem Sprint schaffbar sind. Das ist alles, sage ich mal, also das Setting ist ein öffentlicher Auftraggeber und damit ist natürlich, ne, verbunden langsame Prozesse. Also du kannst...
Echt? Warum?
Du kannst dort in einem 3-4-Wochen-Sprint nicht das schaffen, was ein Unternehmen aus der Wirtschaft in einem 3-4-Wochen-Sprint schafft. Das ist einfach so, weil Dinge halt beantragt, genehmigt, freigegeben, umgesetzt werden müssen und weil eben auch Teams, von denen man abhängig sind, eben nicht agil arbeiten. Da muss man sich dann einfach in dem Moment mit arrangieren. Aber sozusagen auf Teamebene wird also schon, sage ich mal, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ne, wurde getan, irgendwie was geht. Und das Problem ist sozusagen so ein bisschen übergreifende Koordination. Also ich habe da mal versucht, also wirklich intensiv ein Jahr lang mich dafür einzusetzen. Das, was wir in dem anderen Projekt, von dem ich gerade erzählt haben, hatten, nämlich so eine Scale-Scrum-Struktur, ne, einen Chief Product Owner, ein Scrum of Scrums, also das sozusagen, ne, es gibt, also jedes Team macht erstmal ein Daily für sich und bestimmt dann einen Abgeordneten, der geht dann in das Scrum of Scrums oder in das Daily of Dailies. Ja, da trifft sich dann sozusagen aus jedem Team ein Abgeordneter, ne, einer aus dem Hardware-Team, einer aus dem Machine Learning-Team, einer aus dem App-Team, ne, und die machen dann sozusagen miteinander nochmal ein übergeordnetes, koordinierendes Daily. Solche Strukturen gab es da also überhaupt gar nicht. Ja, und ich habe ein Jahr damit verbracht, wirklich sehr intensiv und gegen sehr viel Gegenwind zu versuchen, sowas mal anzuregen, ja, dass man also mal hergeht. Und also großes Problem auch geteilte Ressourcen. Ne? Also es gibt sozusagen, okay, Entwickler sind nicht fest Teams zugeordnet, ja, sondern ein Entwickler kann von 3 Teams allokiert werden.
Das ist nervig.
Aber es gibt keine übergeordnete Prio. Das heißt, im Zweifelsfall möchten 3 Teams gleichzeitig auf einen Entwickler zugreifen und brauchen den gleichzeitig und haben vielleicht auch eine wichtige Deadline, die nicht verschiebbar ist. Aber es gibt keine übergeordnete Planung. Also es weiß niemand, dass dieser Engpass kommen wird. Und man könnte es, okay, wissen, wenn man miteinander reden würde.
Und dann wird gewürfelt oder wie?
Ja, dann setzt sich halt der durch, der lauter schreit.
Krass.
So, ne? Also das passiert ganz oft.
Okay, das ist schon ein bisschen scary.
Aber. Das ist richtig scary. Und also das wurde alles abgeschmettert. Hauptsächlich halt von, muss ich leider so sagen, älteren Semestern, die irgendwie 2-3 Jahre vor der Rente sind. Also ich habe es wirklich erlebt, dass in so einem Meeting, ich habe mir richtig Mühe gegeben, da habe halt auch so ein bisschen versucht, Erfahrungen aus anderen Projekten, ne, wie machen das andere, wie kann man eine übergeordnete Priorisierung hinbekommen, ja, wie kann man dafür sorgen, dass eben unterschiedliche Teams, die an unterschiedlichen Produkten bauen, aber auf dieselben Ressourcen zugreifen, sich miteinander gut koordinieren. Und da habe ich das dann in einem Meeting vorgestellt vor einer ganzen Menge von Internen, halt selber als Externer, und da ist passiert, dass also ein Kollege aufgestanden ist, mitten in meinem Satz, und gesagt hat, die Scheiße höre ich mir nicht an. Ach, aufgestanden,
so kacke,
rausgegangen, ey. Die Tür hinter sich zugeknallt.
Dein Ernst?
Mein absoluter Ernst.
Boah.
Und ich war dann,
das ist hart.
War dann irgendwann sehr frustriert und hab das dann auch aufgegeben. Und
ja, gut.
Ich glaube, das ist jetzt ein paar Jährchen her, wie gesagt. Ich glaube, das läuft heute schon eine Ecke besser. Aber es könnte immer noch deutlich besser laufen. Ja, also es gibt keinen
Luft nach oben.
Ja, es gibt bis heute kein, sag ich mal, also ich würde sagen, wir brauchen einen Chief PO in diesem Setting, oder man braucht einen Chief PO in diesem Setting. Ich habe auch schon von anderen Leuten gehört, auch extern in dem Projekt, die sagen, eigentlich brauchen wir einen Enterprise Architect, ja, dass man sagt,
ja.
Jemand muss mal die ganze Systemlandschaft durchplanen und muss mal ein bisschen Guidelines,
ja.
Ne, und wo sich dann sozusagen einzelne Produktarchitekten dran orientieren können. Ob du das jetzt von der Projektseite, von der Anforderungsseite, von der technischen Softwarearchitektenseite herangehst, aber der Need irgendwie für dieses Scaled Agile, der ist riesig gewesen in dem Projekt. Und da gibt es ja ganz viele Modelle. Ne? Es gibt Scrum at Scale, es gibt Safe, von dem ich nicht so viel halte, aber immer noch besser als nix. Und dann gibt es noch Less, glaube ich, ne?
Das kenne ich nicht. Ich kenne die erstmal.
Ja, also es gibt da Modelle. Man müsste einfach mal eins ausprobieren und mal konsequent implementieren. Ja, und dann einfach mal Erfahrungen damit sammeln. Ja.
Würde ja auch Sinn machen, so ein Lead Architect oder wie auch immer, so ein Chief Lead da einzuführen. Weil da kannst du ja auch, also wenn dir jeder macht, was er will, also dann sieht auch die entsprechende Struktur ja auch immer anders aus in der Codebase. Und dann würde ja eigentlich, wenn du so ein Lead hast, der die Struktur vorgibt, dann würde ja auch das Ressourcenteilen besser klappen, weil dann geht ja der eine Entwickler, der hat da jetzt irgendwie Pattern X, Y und Z gehabt in der einen Software, wird abgezogen zu einem anderen Team und auf einmal ist da was ganz anderes aufgezogen worden von der Architektur her, von der Struktur her. Ist es gerade so? Also gibt es eine einheitliche Struktur nicht. Ne? Das heißt, jeder muss sich dann immer wieder neu reindenken.
Ja,
also das ist jetzt irgendwie
sie versuchen das schon vor dem Hintergrund, dass natürlich diese geteilten Ressourcen existieren. Ne? Und sie wollen schon versuchen, einen Stand herzustellen, wo ein Entwickler jetzt möglichst ohne zu viel Kontextwechsel von Projekt A in Projekt B wechseln kann, und die Gegebenheiten sind dann identisch. Ne? Die Frameworks sind dieselben, die Libraries sind dieselben,
okay,
die Git-Struktur ist dieselbe.
Da gibt's
das Standard, klappt ja. Mäßig gut, würde ich sagen, aber der Wille ist schon da.
Okay. Ja, also eigentlich wolltest du aus deiner Erfahrung, die du da gesammelt hattest, in einem großen Konzern da, mit Chief POs und so, ne, das Setting, was du gesehen hast, wie es eigentlich gut funktioniert hat, wolltest du eigentlich...
Ja, auch nicht gut, aber zumindest
aber sagen
mal die Ideen waren da. Ja.
Wolltest du eigentlich mitnehmen, sagst, egal, ich habe hier was gelernt, würde ich gerne mal hier einführen, und dann wurde es halt komplett wahrscheinlich abgeschmettert und sagen, mach mal deinen
Kopf. Ja, nicht nur abgeschmettert, auch halt so am ausgestreckten Arm verhungern lassen viel. Ne? Also viele waren dann so, ja, schöne Idee, toll, ja, denken wir mal drüber nach, und dann haben wir noch ein Meeting und ja, wir treffen uns in 2 Wochen nochmal.
Ja,
mal.
Gut, okay, dann.
Und einfach so, du wurdest so lange mit Meetings hingehalten, dass irgendwann... Dass
du keinen Bock mehr hattest.
Einfach. Ja, genau, dass du irgendwann halt von alleine aufgegeben hast. Ja, und das war ganz klar die Strategie dahinter. Ja, wir zermürben den jetzt mit Planungsmeetings.
Machen den jetzt kaputt mit Meetings.
Sodass das nie Wirklichkeit wird.
Ja. Meeting War.
Ja. Ja, und das dritte Setting, von dem ich gerne erzählen wollte, war mein Startup. 2023, mal sozusagen, habe ich ja auch schon mal anklingen lassen hier im Podcast, mich mit 2 Mitgründern zusammen an einem eigenen Produkt ausprobiert. Und das ist natürlich in gewisser Hinsicht die totale Freiheit, weil wo kannst du es besser bestimmen als in deinem eigenen Unternehmen, ja, wo du die Leute bezahlst, die für dich Software entwickeln.
Hast du es dann auch gemacht?
Auf der anderen Seite ist es aber gar nicht die totale Freiheit, weil Also ich fand es in dem Projekt, von dem wir als erstes geredet haben, freier, weil da natürlich du Geld von anderen Leuten ausgibst. Ja, und dann kannst du sagen, wir brauchen einen Scrum Master und jemand anders bezahlt den. Ja, und wenn du sozusagen vermitteln kannst, dass das eine sinnvolle Investition ist, dann passiert das erstmal, ohne dass jetzt sofort direkt nachvollziehbar gemessen wird, ne, was hat der für einen Impact und war das jetzt eine lohnende Investition. In dem Moment, wo du dein eigenes Geld ausgibst, ja, und Startup ist immer lean, so natürlich hat man, ja, man macht es ja nicht selbstständig und hat irgendwie die Kohle so dicke, dass man sie irgendwie mit vollen Händen zum Fenster rauswerfen kann. Zumindest in den meisten, allermeisten Startups nicht. Und das ist sozusagen dein Constraint. Ja, du bist dann limitiert von dem Gedanken, natürlich möglichst sinnvoll und effektiv dein Geld ausgeben zu wollen. Ja, das heißt, also meine Erfahrung in der Zeit war, ich habe da gar kein Lehrbuch Scrum gemacht. Wir waren da super lean. Ja, also wir hatten nur kurz zum Setting. Also Backend-Team waren zwei, ich und noch eine angestellte Entwicklerin. Dann hatten wir einen DevOps und wir hatten ein Frontend-Team aus 2,5 Personen und dann noch einen Business-Guy, also der sozusagen, ne, sag ich mal, den Business-Case mitgebracht hat und so ein bisschen, würde ich sagen, ja, vielleicht der Product-Owner in der Konstellation, aber ein sehr untechnischer Product-Owner.
Ja.
Und ja, genau, das war unser Team und wir haben, also was wir schon gar nicht gemacht haben, sind Dailies.
Okay, krass.
Wir haben.
Ist ja das einfach so, oder? So, das, okay, wir machen das Dailies.
Ja, ich habe also so ein bisschen auch aus dem Zeitdruck und aus der Not heraus, aber ich habe es auch ehrlich gesagt nicht vermisst. Wir haben das sehr ad hoc gemacht. Also wir.
Oder habt ihr Weeklies oder wie habt ihr das also?
Wir haben uns sehr flexibel zusammen telefoniert, wenn was zu klären war.
Okay.
Und wir hatten halt alle den Drive zu sagen, okay, krass, hier ist gerade irgendwas, was einfach uns blockt, wenn wir jetzt nicht gemeinsam eine Lösung dafür finden. Und dann waren wir innerhalb von 5 Minuten in einem Zoom-Call.
Okay.
Und Weekly ist ja so ein bisschen, würde ich heute sagen, das Mittel sozusagen für kommunikationsfaule Entwickler, die zum Reden zu bringen. Ja, sozusagen, ne, der Scrum Master fragt ja dann, und hast du irgendwelche, wie sagt man in Scrum?
Impediments.
Hast du Impediments? Bist du irgendwo von wem abhängig? Bist du geblockt? Müssen wir irgendwas klären? Müssen wir irgendwo was vorantreiben? Muss ich mit jemandem reden? Und das brauchst du ja nicht, wenn alle von alleine den Drive haben, zu sagen, wenn jeder im Team den Drive hat, zu sagen, wenn ich irgendwo geblockt bin, dann hole ich mir die Leute zusammen, dann brauchst du meiner Meinung nach keinen Daily.
Okay.
Wir hatten auch, also Besonderheit war sozusagen das Frontend-Team war ein kompletten externer Dienstleister, die auch irgendwie tausende Kilometer entfernt waren. Das heißt, der Rest des Teams war halt mehr oder weniger immer in Frankfurt vor Ort. Das heißt, mit dem Frontend-Team war es so ein bisschen eine Spezialsituation, aber es kam halt mir sehr entgegen, dass ich mit denen auch schon seit 8 Jahren oder so zusammengearbeitet hatte an dem Punkt, über verschiedene Projekte hinweg. Und wir waren sehr, sehr eingespielt. Ja, das heißt, mit denen hat uns wirklich ein Weekly gereicht. Also wir haben praktisch, ich würde sagen, wir haben das nicht so genannt, aber wir haben eigentlich mit denen Weekly Sprints gemacht. Ne? Okay. Wir haben uns einmal die Woche haben wir uns mit denen eine Stunde zusammen telefoniert. Die haben gezeigt, was sie gebaut haben. Wir haben Änderungen, Changes besprochen. Wir haben neue Tickets besprochen, neue Anforderungen. Und ja, das war irgendwie so ein Mix aus, ich würde sagen, entweder war es Kanban oder es war halt Scrum mit sehr kurzen Ein-Wochen-Sprints, irgendwie sowas dazwischen.
Okay.
Aber halt ohne Dailies und mit einem kombinierten Review-Planning-Meeting in sehr knapp und konzentriert auf eine Stunde. Manchmal waren wir auch nach 20 Minuten fertig. Also das war super, super lean. Das geht natürlich nur, wenn alle an einem Strang ziehen, ne? Wenn sozusagen, wenn man A, wenn man eingespielt ist und B, wenn alle auch irgendwie den Willen haben, nicht rumzulabern, sondern einfach konzentriert schnell Dinge zu diskutieren, zu entscheiden und zack, nächstes Thema. So, ne?
Also das heißt,
und das Team, hast du natürlich in einem Setting, wo du dein eigenes Geld verbrennst, hast du das natürlich logischerweise.
Das Team war d'accord damit? Also oder hat jemand gesagt, ah oh, nee, wir hätten da mal ein bisschen mehr callen können oder Oder fanden die das alle okay?
Also die Frontend-Entwickler fanden das super, so wie es war. Wir fanden es auch gut. Es ist halt, ich habe nie drüber nachgedacht. Ich habe mir nie die Zeit genommen, mich hinzusetzen und zu sagen, wie möchte ich jetzt mit denen arbeiten. Ich habe das alles sehr intuitiv entschieden. Ja. Und so hat sich der Prozess halt entwickelt. Ne? Wenn ich gemerkt hätte, es braucht mehr Kommunikation, dann hätten wir sicherlich irgendwie Bi-Weeklies gemacht oder, nee, warte mal, Bi-Weeklies alle 2 Wochen, ne? Was heißt zweimal pro Woche?
Zweimal pro Woche.
Ja, oder gibt es doch ein fancy Wort für, oder nicht?
Echt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ja, also genau, oder hätten auch Dailies gemacht oder was auch immer. Aber weißt du, solange der Output stimmt, warum was ändern? Ne? Und der Output hat total gestimmt mit denen. Ja. Und wir waren sehr, sehr aktiv auf Slack. Wir waren sehr gut sehr gut sozusagen uns direkt beieinander zu melden, wenn wir geblockt sind.
Okay.
Das hat auch mit der externen Agentur super gut funktioniert, weil ich aber halt auch sozusagen, also Standardmodell bei denen ist, dass die sozusagen Entwickler plus einen Projektmanager stellen, aber dadurch, dass ich so lange schon mit denen zusammengearbeitet habe, habe ich halt die direkt gemanagt, die Entwickler. Okay. Ne? Und die Agentur hat mir da vertraut und hat gesagt, hier sind die Entwickler, mach selber mit denen. Ne? Wir kennen dich, wir so. Ne? Und von daher, das hat alles sehr, sehr direkt und sehr unkompliziert funktioniert. Genau, ein Teammitglied habe ich noch vergessen zu erwähnen. Wir hatten noch einen UI-Designer, UX-Designer, der so part-time für uns unterwegs war. Auch mit dem, ja, wir haben jetzt nicht irgendwie den bewusst in die Rituale eingebunden. Das war einfach auch sehr bei Bedarf. Ne? Wir haben dann einfach mal 2 Stunden genommen und haben halt so eine Design-Session gemacht, haben neue Features besprochen, haben ihm Use-Cases erklärt, die wir, also ich war da sehr aktiv in Vertriebsterminen mit eingebunden. Klar, ne, du musst ja irgendwie als Main-Produktentwickler auch eine Vision für das Produkt. Und deswegen war ich halt mit dem PO-Business Mitgründer sehr in sehr vielen Vertriebsterminen mit drin. Ja, und wir haben dann eben dem Designer zusammen vermittelt, ne, wo es einfach designtechnisch hingehen soll. Und auch da einfach, das war einfach von einem sehr großen Vertrauen geprägt, weil auch mit dem Designer, den kenne ich schon seit 2012. Wir arbeiten schon ewig zusammen, wir haben schon sau viele Projekte zusammen gemacht. Ich weiß einfach, okay, ich spreche jetzt 2 Stunden mit dir, der schließt sich jetzt 4 Wochen ein und dann wird was Gutes dabei rauskommen.
Okay,
ich muss da jetzt nicht, wofür soll ich da jetzt ein Daily mit dem machen?
Ja, ja.
Ich weiß, der kommt zu mir, wenn er Input braucht, wenn er irgendwas irgendwo merkt, dass er Verständnisschwierigkeiten hat oder irgendwo was zweideutig ist, irgendwo noch mal mehr Input braucht. Und also das war as lean as it gets. Das war kein Scrum mehr, das war definitiv kein Scrum. Aber das hat sehr gut funktioniert und in einem Setting, wo das Geld einfach knapp ist, was
genau.
Es naturgemäß in einem Startup-Setting ist, würde ich das jederzeit wieder so machen. Ne?
Ja.
Und wenn das Geld ein bisschen lockerer sitzt, dann würde ich auf jeden Fall auch näher am Scrum-Guide arbeiten. Ne? Aber das ist so ein bisschen, ich würde sagen, das hat mir gefehlt am Anfang. Ja, oder das, was heißt nicht gefährlich, aber sozusagen, das hat mich ein bisschen von dieser Dogmatik weggebracht, ja, und mir ein bisschen mehr Ruhe, Entspanntheit und Gelassenheit gegeben, was den Prozess angeht, so.
Okay, nice. Ja, ist halt interessant, weil, wie du auch schon sagtest, wenn man als Externer unterwegs ist und dann wird er die Rolle bezahlt, Scrum Master, das heißt, es wird auch erwartet, dass du wahrscheinlich auch ein bisschen dogmatischer bist, ne, du bist jetzt der Scrum Master. Wenn du jetzt irgendwie extern reingehst, du musst es schon by the book machen und so, dafür hast du
also zumindest ein gutes Vorbild,
bis ja,
du
genau. Man
nicht schleifen lässt.
Ja, genau. Und dann alles hier schön. Und dann, klar, wenn halt das Budget knapp ist, und jetzt auch in dem Fall sowieso, also Selbstständigkeit oder Startup, dann guckst du halt, was du halt, wo du halt sparen kannst. Ja, und wenn du ja aber auch, du hast ja sowieso viele Teamplayer ja gekannt, also du kannst ja mehr als 70% vom Team, 50% vom Team kannst du ja, ne, also wahrscheinlich. So wie ich jetzt gehört habe, die Frontendler kannst du alle, dann die UX-Designer kannst du.
Du hast also schon das Team ja zusammengestellt sozusagen, natürlich, klar, kannte ich
alle. Also dann, das heißt, du hast ja auch schon mit denen zusammen gearbeitet, du kannst sie nicht nur persönlich, sondern auch vom Arbeiten her.
Ja.
Das heißt, du wusstest auch, wie die das annehmen und wie die dann auch die zuarbeiten werden und Ja. Von daher warst du wahrscheinlich auch ein bisschen beruhigter und konntest auch so ein, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen lockeres Setting fahren, weil es ja auch alles gut gelaufen ist. Ne, hättest du wahrscheinlich irgendwie krasse Schnitzer hier und da gegeben, hättest du wahrscheinlich die Zügel ein bisschen, das ist meine Erfahrung, da habe ich auch mal auch in Settings, in Startup-Settings, also wenn es dann schief gegangen ist, dann musst du noch mal ein bisschen die Zügel wieder mal ein bisschen fester ziehen und dann vielleicht von von zwei Calls die Woche wieder mal drei oder vier machen, bis es wieder alles in die Spur geht und dann kannst du wieder, weiß ich nicht, nach einem Sprint oder zwei, kannst du sagen, okay Jungs, ihr habt euch jetzt verdient, ihr seht mich nur noch einmal die Woche oder zweimal die Woche oder sowas. Das war auch so ein bisschen meine Erfahrung in Bezug auf agil, also dass ich das immer ein bisschen geändert habe, je nachdem, wie der Output war.
Ja.
Ja, da habe ich immer das Gefühl, manchmal sind ja auch immer verschiedene Charaktere, das ist immer ein bisschen die Challenge, finde ich, bei so total. Teams. Der eine braucht mehr Struktur, also und der eine weniger, der ist dann schon super seniorig und dann.
Ja, das ist, glaube ich, das ist der eine wichtige Punkt, den man an Scrum verstehen muss. Es geht hier nicht darum, einen Prozess zu implementieren, sondern es geht darum, auf das Team zu hören und das zu implementieren, was das Team, die Organisation, die Kunden, die User, die es am Ende nutzen, der organisatorische Überbau, die Teamleiter oder was da immer noch rumhüpft, was einfach zum gesamten Setting passt, ja, und was innerhalb der Gegebenheiten das Team so schnell wie möglich macht, ja, auch ein bisschen versucht, die Gegebenheiten zu ändern. Natürlich geht das immer nur Schritt für Schritt, das geht nicht, man krempelt nicht eine Organisation von heute auf morgen um. Natürlich muss man immer versuchen, irgendwo an dem, was man hat, zu arbeiten und auch die übergeordneten Strukturen zu verbessern, aber sage ich mal so, ne, für einfach für das, was da ist, einen Prozess finden, der dir maximalen Output und maximale Kunden- und Teamzufriedenheit ermöglicht. Und Scrum ist nicht ein Rezept oder eine Anleitung, die du einfach abfahren kannst.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Gedanke zu verinnerlichen. Und viele, die Scrum nicht mögen oder die sagen, agil ist tot, die missverstehen Scrum an der Stelle bewusst. Ja. Und lassen sich auf diesen Gedanken nicht ein. Die sagen, ja, Scrum, das seid doch ihr Dogmatiker da. Nee, ja, die gibt's auch, das ist richtig. Habe ich auch ein paar kennengelernt, vor allem auf diesen Scrum-Seminaren. Aber jemand, der es ehrlich meint, der ist sozusagen, der hat den Gedanken im Fokus, was braucht das Team, was braucht das Produkt, was ist in diesem Setting das Richtige? Und der kommt nicht mit einem fertigen Rezept.
Ist jetzt agil tot, Scrum tot oder was denn jetzt eigentlich jetzt?
Ja, ist eine gute Frage. Ich empfinde gerade den Begriff Scrum als verbrannt.
Ja.
Ja, geprägt, ganz viel geprägt durch Leute, die keine Ahnung haben und ein Wochenendseminar belegen, die ihre Scrum Master Prüfung machen, die ja wirklich nicht schwer, auch mit reinem Auswendiglernen zu schaffen ist, sich ein Zertifikat irgendwie auf ihr LinkedIn-Profil packen und dann keine Ahnung von irgendwas haben und sozusagen den Namen von Scrum für uns alle da draußen verbrennen und in ein schlechtes Licht ziehen. Ja. Ich habe so oft Entwickler erlebt, die extrem reserviert sind, wenn ich sage, ich bin Scrum Master. Wenn wir dann mal 8 Wochen zusammengearbeitet haben und die merken, ich meine es ernst und ich weiß, wovon ich rede und ich will niemandem was Böses, dann funktioniert das auch. Aber diese Reserviertheit am Anfang, die ist so hoch oft, dass ich manchmal schon gar nicht mehr das Wort Scrum in den Mund nehme. Ich würde sagen, ich habe ganz viele Seminare gemacht, wo ich irgendwie, ich habe ja auch in einer anderen Folge schon mal erzählt, ne, irgendwie Jeff Sutherland, da gab es einmal die Chance, ja, irgendwie, bei dem habe ich dieses Scrum at Scale gemacht, bin nach München gefahren und habe mir irgendwie, der hat so viele krasse, coole Anekdoten von Google, von IBM, von allen möglichen, der hat ja alle beraten, die man sich vorstellen kann, alle großen, ne, der hat einfach das Projektmanagement in der IT weltweit revolutioniert und
muss man sagen.
Vor 20 Jahren, vor 30 Jahren schon so.
Ja.
Krasser Typ, ja. Und dann sitzen aber in diesen Seminaren sitzen ganz oft, also ich hatte da mal einen Typen von, der war von BMW. Der war mehr oder weniger ganz frisch zum Scrum Master berufen. Und über dieses Wochenende wurde aber klar, der ist abgeschoben worden. Ne? Der hat so viel Stress in seinem Team gemacht, dass die gesagt haben, was kann der mal machen, wo er keinen Schaden verursacht? Ah, Scrum Master. Du bist jetzt Scrum Master.
Okay.
Und dieser Typ hat dieses komplette Seminar gesprengt. Der hat nur auf renitenteste Art und Weise Widerworte gegeben, aber auch nicht inhaltlich gut, keine fundierten Argumente, sondern einfach nur Protest um Protest willen und hat sich auch null eingelassen auf die Debatte, auf die Gruppendynamik, auf die Diskussionen, die einfach da waren. Und es ging bis zu einem Punkt, wo, also von dem kamen dann so Sätze wie, ja, ich bin Scrum Master bei BMW, ich werde ja wohl wissen, wovon ich rede. Und
stand BMW auf seinem Namensschild?
Ja, also,
Das ist aber nicht so gut.
Ja, ja. Und vor allem dann hat er auch, also dem Jeff wirklich auf eine dummdreiste Art und Weise, also einem Mann, der wirklich nur alles gesehen und jedes Branchenschwergewicht beraten hat, das du dir vorstellen kannst, da hat er sich dahingestellt und hat wirklich so, also wie so ein Kleinkind da irgendwie unfundierte Widerworte gegeben. Also bis es auch dem Jeff Sutherland irgendwann gereicht hat und der gesagt hat so, also hör mal zu, du kannst jetzt hier an diesem Seminar teilnehmen, du kannst dich hier einlassen auf die Ideen, die ich hier mitzubringen habe, und versuchen, was zu lernen. Aber es stand ja drauf, was es ist.
Ja,
es stand
genau.
ja drauf, dass hier es um Agil geht. Ja. Wenn du hier Wasserfall promoten willst, dann geh bitte einfach.
Ja.
So.
Ja.
Und dann ist der Typ wirklich wütend geworden, hat den Raum verlassen. Wir haben den 3-4 Stunden nicht gesehen. Und dann kam er wieder plötzlich.
Hat er
sich abgeregt. Ja.
Der Hulk. Also,
weißt du, und solche Leute rennen da draußen rum und machen den guten Ruf von Scrum oder von Agile kaputt. Und in der Hinsicht würde ich schon sagen, agil ist tot als Begrifflichkeit. Ich glaube, agil ist hochaktuell und ist das, was wir brauchen als Projektmanagement-Ansatz, als Baukasten, als ja, einfach Art zu denken und Art zu arbeiten. Und in der Hinsicht ist agil mitnichten tot. Aber ich denke, die Begrifflichkeit ist tot. Ja, ich glaube, du schaffst in ganz, ganz, ganz vielen Teams und Settings, schaffst du, wenn du dieses Wort benutzt, mehr Aversion, als dass du Offenheit bei den Leuten erzeugst. Und deswegen würde ich, also mein Rat an alle Scrum Master da draußen ist, hört auf, euch Scrum Master zu nennen. Ja, nennt euch von mir aus Projektmanager. Geht in die Teams, geht in die Projekte und macht dann einfach das, was Sinn macht. Habt euren Baukasten, nehmt gerne Scrum-Elemente, nehmt Kanban-Elemente und redet einfach nicht drüber, was es ist. Ja, macht einfach die Dinge, die Sinn machen, ohne das Kind beim Namen zu nennen, weil ganz oft sorgt das Kind beim Namen zu nennen einfach dafür, dass die Leute dicht machen und du einen viel schwereren Stand hast, diese eigentlich sinnvollen Dinge in den Teams zu etablieren.
Ja. Schöne Zusammenfassung. Ich versuche jetzt die Frage zu beantworten. Ist Agile dead? Also ich gucke einfach so in die Vergangenheit und ich wüsste halt nicht, welches Projekt ich hatte, was nicht in irgendeiner Weise sich agil in Anführungsstrichen jetzt geschimpft hat. Ne? Also Scrum oder Agil oder Kanban. Aber sowas wie Wasserfall, also hatte ich gar nicht
traut gehabt. Traut sich auch keiner zu sagen.
Ja,
ne?
Ich glaube, es schreckt auch ab, ne?
Ja, schreckt auch ab. Ja, alles schreckt ab.
Ja, alles schreckt ab. Wir machen gar nichts. Und ich glaube, man sollte sich, wie du auch schon sagtest, das ist auch eine geile Entwicklung ja auch bei dir. Am Anfang hast du irgendwie Scrum dann die Seminare gehabt Und dann, warst du, wie du auch schon sagtest, jetzt ein bisschen selbstkritisch, ja, dogmatisch unterwegs. Und jetzt bist du ja auch ein bisschen entspannter geworden. Und ich glaube, vielleicht ist das so, so ein bisschen die, ja, die Lösung aktuell.
Wenn,
dass man da so ein bisschen, softer wird. Ich kann mich auch an ein, zwei Fällen erinnern, wo ich dann noch dogmatischere Scrum Master hatte als du, die dann immer wieder diesen Scrum Guide zitiert haben und immer wieder die Folien gezeigt haben. Das sind
ja nur 16 Seiten, die kann man gut auswendig
lernen. Die ganze Zeit diese Folien gezeigt, die ganze Zeit, guck mal hier, da steht es jetzt so ganz genau drin und wir müssen es jetzt ganz genau, und dann hat er auch so, weißt du, diese Zeile dann markiert so und geshared und wir müssen das jetzt machen.
Das habe ich nie gemacht.
Und das war also, das war dann zu, bei dir war das noch ein bisschen entspannter, also dogmatisch entspannt. Ich glaube, wir haben bestimmt jetzt in der Folge schon 5000 Mal dogmatisch gesagt, sag's nochmal dogmatisch. Auf jeden Fall, das war dann zu krass einfach so. Ja, immer die Folien, die Slides.
Ist schon, also Scrum ist schon auch eine Sekte manchmal, ne?
Ja, also, wenn
du diese Leute so anguckst, ist schon eine Sekte manchmal. Ja,
das kann auch,
Ich habe noch eine abschließende Frage an dich, wenn du magst.
Oha, okay.
Ich habe Angst. Ja, wir sind schon bei einer Stunde 10, aber.
Ich habe Angst.
Guck mal, stell dir mal vor, das Setting ist folgendes. Du kommst in ein Projekt. Und
als was? Als Entwickler, als Scrum Master, als was?
Kommst du hin? Ich sag mal einfach als Projektmanager. Also
okay.
Ohne jetzt zu sagen, in welche Richtung, aber du bist sozusagen, du musst entscheiden, wie das Team arbeitet.
Okay.
Und ihr habt eine ambitionierte Deadline, also ihr habt eine ganze Menge Anforderungen und einen, jetzt nicht einen viel zu knappen Timeframe, aber schon einen knappen. Also ihr müsst schon gut performen, um das zu schaffen. Und ihr habt Geld. Also der Kunde sagt, also ihr habt jetzt nicht, sage ich mal, du kannst es jetzt nicht mit vollen Händen zum Fenster rauswerfen, aber der Kunde protestiert jetzt auch nicht, wenn du sagst, ich will einen Vollzeit-Scrum-Master fürs Team haben. Also on time zu liefern ist dem Kunden wichtiger, als günstig zu sein und günstig zu entwickeln. In diesem Setting, wie würdest du das Team aufstellen? Wie würdest du arbeiten wollen?
Also nichts ist gegeben, oder wie? Ich komme da rein und ich muss alles aufbauen.
Genau, ja. Du entscheidest, mit welcher Projektmanagement-Methode ihr arbeitet.
Ja, weil ich damit von der Erfahrung her einfach gut gefahren bin. 2 Wochen-Sprints, 1 Scrum Master, 1 PO und dann darunter die Entwickler, aber auch nochmal ein Tester oder 2 Tester, je nachdem, wenn ich mir das ja leisten kann.
Also dezidierte Tester.
Ja, dezidierte nur Tester, testen, die nur testen. Okay. Da würde ich, wir wissen jetzt nicht, wie groß das Projekt sein soll, aber ein paar Tester haben und das wäre es eigentlich so. Ja, und dann wirklich auch nach Scrum arbeiten. Also es ist einfach jetzt von Erfahrung für mich, wenn das gut gemacht wird. Wir hatten jetzt ja auch ein paar Negativbeispiele, aber wenn das gut gemacht wird, dann ist das ein gutes Framework und es funktioniert.
Ja, würde ich so unterschreiben. Ich würde vielleicht noch eine Position ergänzen, die ich ein bisschen schätzen gelernt habe, ist vielleicht dem, also auch so ein bisschen dein Negativbeispiel hätte profitiert von der Rolle, vielleicht dem Product Owner noch einen Business Analyst zur Seite stellen, dass man vielleicht ein Gespann aus 2 Leuten hat, ne, das, sag mal, vielleicht auch einer für die Vision und einer für das Detail, detaillierte Ausarbeiten der Tickets, so, das ist vielleicht so eine Position, die ich noch ergänzen würde,
ja, okay, aber
sonst, macht Sinn. Sonst klingt es nach einem Team, in dem ich gerne arbeiten würde.
Ja, also einer, der so ein bisschen, wie du sagst, die Strategie vielleicht vorgibt, die Milestones, die Planung macht, und der eine ist dann vielleicht mehr dem Team zugespielt und macht dann, wie du sagst, Tickets und guckt dann,
ich so, glaube ich, auch schon ist. Auch schon erwähnt, so so ein Tandem aus einem businesslastigen und einem
hands-on
tech-lastigen PO finde ich sehr gut. Der businesslastige PO, der muss auch kein Vollzeit-PO sein. Das reicht, wenn das ein Vertriebler ist, der Bock hat, sich auch in technische Dinge reinzudenken. Na, und wenn du dann vielleicht noch einen tech-lastigen PO hast, der entwickeln kann, der jetzt nicht entwickelt, aber der auf dem Team mit Augenhöhe reden kann, und wenn dann die Chemie zwischen diesen beiden POs stimmt, und die sozusagen gut miteinander arbeiten können, der eine ein bisschen tiefer in die Kundenseite, der andere ein bisschen tiefer in die Tech-Seite reingehen kann, Das kann auch sehr gut funktionieren, ist meine Erfahrung.
Ja, wie lange haben wir denn jetzt gebabbelt, ey?
Ich würde sagen, unsere längste Folge bisher, oder?
Okay, nice. War auch ein Thema, also ich fasse es hier zusammen, irgendwie von der Uni angefangen, über die Historie der Projekte.
Ja.
Bis zu
unseren eigenen Startups.
Okay, ich glaube, ich musste niesen, aber ich habe es geschafft, das innezuhalten. deswegen schneiden wir an der Stelle nicht. Aber wir bedanken uns fürs Zuhören an der Stelle und sagen ja bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.